NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Mit Siri Keil. Seit 15 Jahren bietet das Reeperbahn-Festival musikalischen Newcomerinnen und Newcomern aus aller Welt eine Bühne mit zuletzt über 600 Programmpunkten aus 51 Ländern und 90 Spielorten. Ist es das größte Clubfestival Europas und zählt zu den wichtigsten Treffpunkten der Musikwirtschaft weltweit. Rund 50.000 Menschen flanierten zuletzt im September 2019 vier Tage lang rund um die Reeperbahn von einem Live-Konzert zum nächsten. Dazu gab es Filmvorführungen, Kunstausstellungen und ein ausgedehntes Konferenzprogramm mit Talkrunden, Workshops und internationalen Expertinnen. So war es bisher. Und in diesem Jahr, nachdem der Festivalsommer abgesagt wurde und es noch keine wirklich anerkannten Konzepte für Live-Konzerte unter Corona-Bedingungen gibt, muss man da überhaupt darüber nachdenken, eine Veranstaltung wie das Reeperbahn-Festival durchzuziehen? Auf keinen Fall, das haben viele bis vor kurzem gemeint. Nun aber sagen die Veranstalter und sind sich dabei einig mit der Politik in Hamburg, doch, das kann funktionieren. Am 22. Juni haben sie es vorgestellt, das Konzept für ein pandemiegerechtes Festival. Wie das genau aussehen soll, darüber spreche ich in der kommenden Stunde mit dem Presseverantwortlichen des Reeperbahn-Festivals, Vreen Havel, direkt im Anschluss an diesen Song hier, Run Over, von der Berliner Band Sultan's Court. Can you keep a secret inside of you? Doesn't matter.
Running from me to
aus Berlin, die Band Sultan's Court, übersetzt Hofe des Sultans. Sie stehen im Programm des diesjährigen Reeperbahn-Festivals, wie übrigens alle Bands, die wir in dieser Ausgabe von Nachtclub Überpop spielen. Denn unser Thema heute ist das Reeperbahn-Festival 2020. Diese Woche wurde das Konzept für eine pandemiegerechte Durchführung vorgestellt. Und dazu begrüße ich in der Sendung den Presseverantwortlichen des Festivals, Vreen Habel.
Hallo, guten Abend.
Als ihr am 22. Juni euer pandemiegerechtes Festivalkonzept öffentlich präsentiert habt, warst du da erleichtert? Im Sinne von jetzt ist es raus oder eher so, jetzt gibt es kein Zurück mehr?
Na, ich war erleichtert, weil ich dachte, jetzt kann man endlich die ganzen gefühlten Sachen oder die Dinge, die halt unklar waren oder die ganzen Mutmaßungen endlich mal ein bisschen zur Seite räumen, indem man einfach Fakten sprechen lässt oder auch einfach das Konzept vorlegt, ne? Und damit halt eben auch den Raum für Spekulationen verringert, sondern einfach zeigt, ja, die meinen das ernst, ja, das ist möglich. Und ich glaube, sowas ist immer ganz gut.
Wie lange war für dich ausfallen lassen die realistischere oder meinetwegen auch vernünftigere Option?
Also als sozusagen wir Mitte März diesen Lockdown hatten und alles so wahnsinnig unklar war, man überhaupt nicht wusste, wie es weitergehen würde oder überhaupt, wie die Bedingungen aussehen müssten, dass es weitergehen könnte. Man hat natürlich am Anfang noch gedacht, okay, das ist jetzt nur eine vorübergehende Sache, im Juni ist alles wieder normal. Als es dann aber immer länger wurde, da hat man schon kurz gedacht, wie kann das gehen? Aber wir haben relativ schnell dann umgeschwenkt und überlegt, okay, wie wäre es eigentlich, wenn man sozusagen die Musikwelt aus diesem Lockdown befreien könnte, indem man halt all die theoretischen Überlegungen, die wie eine pandemiegerechte Veranstaltung aussehen könnte, mal in die Tat umsetzt oder zumindest erstmal durchspielt, überlegt, dann auch sozusagen auch mit epidemiologischem Rat dann mal weiterverfolgt. Und als das so ein bisschen klar war, dass es möglich sein würde, war das schon eine wirkliche Erleichterung, ein gutes Gefühl zu wissen, okay, wir gehen damit was raus, ja.
Also ich stelle mir jetzt einfach vor, ihr, das Festivalteam, habt irgendwann, nachdem ihr das alles durchgekaut habt, eines Tages gemeinsam am Tisch gesessen, so wie im Film, und euch tief in die Augen geguckt und gesagt, okay, wir machen's.
Ganz so unähnlich ist es nicht.
Nun musstet oder vielleicht zum Glück konntet ihr die Entscheidung ja nicht ganz alleine treffen. Beteiligt am Abwägungsprozess war auch die Politik, konkret in Person des Kultursenators Carsten Broster.
Wir haben uns mit den Machern des Reeperbahn-Festivals und auch mit dem Bund gemeinsam darauf verständigt, dass wir das versuchen wollen, weil wir darin eine gute Chance sehen, beim Reeperbahn-Festival auszuprobieren, was denn an Clubkultur gehen kann, wie das aussehen kann. Das ist ja eine Chance, Dinge auch mal auszuprobieren, die vielleicht im Alltagsgeschäft eines Clubs nicht funktionieren, weil die geschäftlichen Risiken zu groß sind, wo man aber eben bei so einem Festival gucken kann, wie fühlt sich Clubkultur unter diesen Bedingungen von Corona eigentlich an?
Gucken, wie sich Clubkultur unter Corona-Bedingungen anfühlt, ausprobieren, das verspricht sich der Hamburger Kultursenator hier vom Reeperbahn-Festival dieses Jahr. Vreen Habel, wer musste am Ende eigentlich wen davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, das Ganze durchzuziehen?
Nein, also wir haben überlegt, wie es gehen kann. Und haben das gemeinsam mehr oder weniger entschieden, dass wir uns da rantrauen. Weil wer, wenn nicht das Reeperbahn-Festival mit dem Setting, wie es das nun mal hat, könnte den Modellcharakter abbilden, der ja hier auch von dem Carsten Broster gesprochen hat. Es geht ja wirklich genau darum, oder hinzugucken, was aktuell der Status quo ist. Und der ist natürlich gerade ein Nicht-Stattfinden von Kultur, beziehungsweise wenn es stattfindet in abstrakten Formaten wie Streaming-Konzerten oder aber Autokino-Shows oder sowas. Also nichts, was man normalerweise kennt. Und es gibt viele, viele Mutmaßungen, wie es sein müsste, könnte, sollte. Aber es gibt eben noch nicht den Versuch. Und dadurch, dass wir ja so unheimlich viele Spielstätten haben und halt eben auch ein Festival sind, wo die Leute bestimmte Erwartungen mit verknüpfen und das halt auch sinnbildlich für die Musikindustrie oder für die Musikwirtschaft oder insgesamt für die Musik steht, ist das schon der richtige Ort, um auch mal zu gucken, wie ist es eigentlich in echt? Also ne, man hört natürlich auf der einen Seite die Veranstalter, die sagen, trägt wirtschaftlich nicht, möglicherweise auch die Clubs. Aber es ging der Kulturpolitik ja auch darum zu sagen, gut, wir finanzieren derzeit die Ausfälle. Wie ist denn überhaupt oder wie müsste ein Szenario denn aussehen, damit Kultur wieder auf die Bühne kommt? Und die Rahmenbedingungen für dieses Szenario, die stellen wir natürlich immer mit größter umsichtiger Umsetzung der gebotenen und auch geforderten Abstands- und Hygieneregeln. Das versteht sich von selbst. aber eben halt eben erstmals in so einem Rahmen, der bisher noch nicht so ausprobiert wurde.
Ausprobiert werden konnte das natürlich bisher auch deshalb nicht, weil es ja nun mal von Seiten des Bundes und der Länder klare Vorgaben gibt, was Veranstaltungen angeht.
Man muss dazu natürlich auch sagen, das wird vielleicht viele Leute interessieren, die es noch nicht wussten, das Reeperbahn-Festival ist ja in seiner dezentralisierten Struktur nicht als Großveranstaltung klassifiziert. Das ist ja auch vielleicht nochmal kein unwichtiger Hinweis, weil man natürlich denkt, ja wie, das ist doch logischerweise eine Großveranstaltung. Ist es eben nicht. Wir haben halt sehr viele Kleinveranstaltungen, weit unter 1000 Leuten, also im Einzelfall. Und damit ist es eben keine Großveranstaltung. Das ist möglicherweise auch nicht ganz unwichtig zu wissen, um die Überlegung dahinter mitzusehen.
All diese Überlegungen sind wichtig mit Blick auf das Reeperbahn-Festival 2020. Nun zu einer Künstlerin, die in diesem Jahr dann schon das zweite Mal dabei ist, nach 2018, die Musikerin Pongo.
So what?
aus Angola und heute zu Hause in Portugal, die Musikerin Pongo, zu Gast beim nächsten Reeperbahn-Festival in Hamburg. Das soll dieses Jahr stattfinden und zwar vom 16. bis zum 19. September, trotz aller widrigen Corona-bedingten Umstände. Laut Hamburger Kultursenator und Festivalteam wird es ein Versuch sein, herauszufinden, ob und in welcher Form Kulturveranstaltungen in näherer Zukunft umgesetzt und gestaltet werden können. Wie das konkret aussehen soll, das gucken wir uns jetzt genauer an, zusammen mit Vreen Habel. Er ist Presseverantwortlicher für das Reeperbahn-Festival. Aber noch kurz von mir, die harten Fakten. Statt der 600 Acts im vergangenen Jahr werden es dieses Jahr nur noch 350 Programmpunkte sein. Statt 90 Veranstaltungsorten wird es 30 geben, mit im Schnitt nur 3 Konzerten pro Abend. Nach den Shows müssen alle den Laden verlassen, damit Innenraum und Bühne desinfiziert werden können. Und was das Publikum betrifft, im vergangenen Jahr kamen mehr als 50.000 Gäste. Diesmal können nur noch knapp ein Drittel davon dabei sein, also ca. 4.000 am Tag. Soweit bleiben wir kurz beim Publikum. Sind die Tickets für dieses Jahr denn eigentlich jetzt alle schon weg, Vreen Habel?
Nein, es ist im Moment so, dass wir natürlich noch nicht genau wissen. Wir stellen ja unseren Besucherinnen oder Ticketinhaberinnen frei, ob sie sozusagen diesen Weg mit uns gehen möchten, also eine pandemiegerechte Version mit uns erleben möchten, oder aber sagen, wir lassen unsere Tickets doch lieber auf das kommende Jahr umschreiben, oder aber wenn sie sagen, ich weiß nicht, besteht auch die Möglichkeit, das Ticket zu stornieren. Also insofern ist das noch dynamisch, würde ich sagen.
Habt ihr denn schon irgendwelche Signale bekommen? Gab es nachdem ihr jetzt, es ist jetzt eine knappe Woche her, dass ihr verkündet habt, dass das Festival stattfinden soll und auch veröffentlicht habt, wie diese Ticketvergabe oder der Kauf von Tickets möglich ist? Habt ihr da jetzt schon irgendwelche Form von Reaktionen, Rückläufen?
Ja, also es ist so, dass natürlich es seltsam wäre, wenn das jetzt alle nur super finden würden. Also wir haben viel Zuspruch, weil die Leute im Grunde ausgehungert sind und sich unheimlich darauf freuen, ein Festival erleben zu dürfen, endlich wieder. Natürlich gibt es auch welche, die uns fragen, was das soll und ob das denn auch alles so richtig ist. Und das ist natürlich immer, man wandelt natürlich logischerweise zwischen diesen Polen, das ist klar. Aber sicher ist halt auch, es ist die wirklich umsichtige und auch weitreichende Umsetzung aller geforderten Abstands- und Hygieneregeln, die sozusagen sichergestellt ist. Und damit muss sich auch niemand schlecht fühlen, an dem Festival teilzunehmen. Das ist halt auch klar. Klar ist aber natürlich genauso, dass die Eigenverantwortung unserer Besucherinnen so gefordert ist wie noch bei keiner Ausgabe zuvor. Denn sowas funktioniert natürlich nur, wenn alle mitziehen und auch das gleiche Ziel verfolgen. Das ist insofern schon extrem wichtig, dass das auch jedem, der sich überlegt, teilzunehmen, klar ist.
Klar ist, vieles wird anders laufen beim Reeperbahn-Festival dieses Jahr. Was genau, das gucken wir uns gleich noch genauer an, im Anschluss an diesen Song hier, The Disaster Chorus von der irischen Musikerin Sinéad O'Brien.
I saw the birds wake, singing to the fake dawn of the assembly line. In the orange wake of pollution, the city winds us up for another revolution. Threw the birds off course, and me too, I woke singing. Isn't it real, as any illusion is? As deluded and ambitious as the viewer is, isn't it a hot red pity that the city is so filthy? But it's so warm and gruesome and business. These skies fly the flags of hardworking industry. Reminds you of when we were a gang of men. Then, wrong setting, reminds you of us then, when we were a gang of men, and the chorus rose us daily from the dead, it rose us daily red, the bird chorus is building, hitting the city's ceiling. Cheers.
I believed in the beat of the birds, heard the chaotic cries of climbing high up. Faraway days of moon men, and how lucky they are, with just no one singing, with no one ringing. This is a halfway house, halfway safe, half awake. And me too, I woke singing. The tune of a key I thought dead, I woke singing. The disaster chorus.
Aus Irland, Sinéad O'Brien, The Disaster Chorus. Das war der Song. Auch sie wird zu Gast sein beim diesjährigen Reeperbahn-Festival. Und zu Gast heute in der Sendung ist Vreen Havel, Presseverantwortlicher des Reeperbahn-Festivals. Vreen, lass uns jetzt nochmal genauer hingucken, was wie konkret laufen soll und was in diesem Jahr neu ist. Zum ersten Mal gibt es zum Beispiel für jede Besucherin und jeden Besucher ein Einlassband mit Chip. Was kann über diese Chips alles ausgelesen werden?
Es ist so, dass wir beim Einlass in den in die jeweilige Venue, dass das Wristband gescannt werden muss. Damit ist sozusagen immer klar, dass man auch eine digitale Erfassung hat, bei Ein- und beim Auslass genauso. Das heißt, damit ist immer klar, dass die Kapazitäten gewahrt werden und dass es halt auch nachverfolgbar wird. Also jetzt, wenn der schlimme Fall eintritt, von dem wir nicht hoffen, dass er eintritt, dass sich unter den Besucherinnen ein Superspreader befinden sollte, hätte man so zumindest die Möglichkeit, das ganz schnell zurückzuverfolgen und damit eben nicht jetzt vor dem Fall zu stehen, wie wir gerade in Nordrhein-Westfalen haben, nämlich nicht gleich zu wissen, wo die Leute sind, sondern eben wirklich da ganz gezielt und schnell reagieren zu können. Das ist sozusagen die Erfordernis, die einfach die Umstände mit sich bringen.
Hier nochmal nachgefragt, weil das vielleicht auch interessant ist für die Besucherinnen und Besucher. Was passiert mit den Daten?
Soweit ich weiß, ist es so, dass wir diese Daten überhaupt nicht zur Verfügung bekommen, sondern dass die halt wirklich nur hinterlegt werden für den Fall, dass sozusagen man sie benötigen sollte. Also im Best Case brauchen wir die gar nicht. Im Worst Case sind sie aber griffbereit.
Okay, und um jetzt nochmal ein klares Bild zu bekommen, wo ich mich wie bewegen soll, was ist mit Hygiene- und Abstandsregelung?
Natürlich ist auch klar, dass wir eine Maskenpflicht ausrufen müssen für alle Orte, wo die Besucherinnen sich quasi unter Menschen befinden. Also das heißt, wenn ich mich jetzt in die Schlange stelle, nicht nur, dass ich auf die 1,5 Meter Abstand achten muss, sondern ich muss auch meine Maske dabei haben und sie tragen. Wenn ich im Club stehe, der sozusagen jetzt so eingeteilt ist, dass man einen festen Platz hat, der auch nicht mehr verlassen wird, beziehungsweise oder wo man sich erstmal aufhält, dann kann man die Maske vermutlich abnehmen. Wenn ich aber jetzt zur Bar gehe, mir was bestelle, auf die Toilette gehe, also alle Wege, wo ich quasi an Leuten vorbei muss, da ist wieder Maskenpflicht. Das ist im Moment der Plan. Das muss man wissen. Genauso ist es halt so, dass wir clubtechnisch erwägen müssen, dass man auch Clubs erleben wird, die man normalerweise nur als unbestuhlte Venues kennt, dass die da halt mit Stühlen versehen sind. Und dass natürlich der 2 Meter Abstand zur Bühne, der im Moment gefordert ist, dass der natürlich auch einzuhalten ist. Also das heißt, es wird da kein wildes Rumgetanze und lautes Mitsingen geben können, weil das sozusagen unter den Bedingungen einfach eine andere Maßgabe ist.
Also es wird sich doch ganz schön anders anfühlen. Wer ist denn vor Ort eigentlich verantwortlich dafür, das alles zu kontrollieren? Also sprich, mich als Besucherin darauf hinzuweisen, dass ich zum Beispiel am Tresen doch bitte meine Maske aufsetzen soll?
Wir werden natürlich Ordnungspersonal da haben, das es überwacht. Und das wird natürlich auch signifikant viel höher sein, als es in den Vorjahren nötig war. Das ist auch klar. Aber auch da hilft es natürlich ganz ungeheuer, wenn jede Besucherin, die sich zur Teilnahme entscheidet, einfach klar mit sich selbst ist, dass sie willens ist und auch in der Lage, diese Anweisungen eigenverantwortlich umzusetzen. Und zwar ohne, dass man da jetzt lange Aufforderungen sozusagen aussprechen müsste. Also das ist, wie gesagt, das ist eben das, was ich erwähnte, dass das eben die Eigenverantwortung oder das eigenverantwortliche Handeln aller Teilnehmerinnen, dass das in diesem Jahr so wichtig ist wie nie zuvor.
Nun bewegen sich ja auch viele Musiker doch teilweise recht stark und atmen auch intensiv auf der Bühne, je nachdem, wie tanzbar ihre Musik ist, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, würde ich sagen. Deshalb nehme ich auch mal an, es wird auch Ansagen an die Künstler geben, wie sie sich auf der Bühne zu verhalten haben, oder?
Klar, ich meine, wenn sozusagen eine Band bekannt für Stage-Diving ist, wird man ihnen sicherlich diesen Part der Show dringend empfehlen, nicht wahrnehmen zu wollen. Das ist ja klar. Das ist natürlich auch die Eigenverantwortung der Künstler zu sagen, gut, wenn ich auf einem pandemiegerechten Festival spiele, kann ich halt eben nicht das Standardprogramm durchziehen, was ich im Februar noch möglich war.
Wie können wir uns das zum Beispiel vorstellen bei einer Punkband wie Shame aus England? Müssen die sich stark einschränken?
Die müssen sich stark einschränken, aber das kann ja auch eine Herausforderung sein. Ich sehe es immer so als Künstler, wenn man eine Situation hat, die quasi einen davon abhält, Business as usual zu machen. Nicht, dass Shame Unplugged spielen würden, aber nicht ohne Grund ist ja genau dieses artfremde Setting von Bands, die eigentlich elektrisch verstärkt spielen, so besonders, weil eben ein anderer Aufwand, eine andere Überlegung als die reguläre Show mit einfließen muss. Und das kann natürlich im besten Falle auch zu Sternstunden führen. Also das ist nicht ausgeschlossen, nur weil man sagt, wir haben jetzt eine pandemiegerechte Durchführung, dass dann da alle stehen wie die Ölgötzen und denken, ja, irgendwie schockt ihr das vor ein paar Monaten noch mehr, sondern dass man da sehr wohl auch Dinge kreieren kann. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund, heißt es Kreativindustrie. Und ich würde mir mal vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht nochmal eine Idee hat.
Okay, also so kann man es auch positiv wenden, die Corona-Einschränkungen kreativ nutzen, um sich dann ganz neu zu erfinden. Und vielleicht führt das ja auch zu neuen Sternstunden. Und vielleicht auch dieses Jahr beim Reeperbahn-Festival, zum Beispiel beim Konzert von Shame. aus London, die Band Shame. Sie stehen im Programm des diesjährigen Reeperbahn-Festivals. Unser Thema heute hier bei Nachtclub Überpop auf NDR Info. Zu Gast in der Sendung der Presseverantwortliche des Festivals, Vreen Havel. Dass das Reeperbahn-Festival mit einem pandemiegerechten Konzept stattfinden soll, das steht nun fest. Bis es soweit ist, wird aber weiterhin kontinuierlich an den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet, in Absprache mit den zuständigen Behörden und allen teilnehmenden Spielstätten. Statt wie im letzten Jahr 90 Spielorte, wir haben es schon gesagt, sind es dieses Jahr nur 30, einige davon Open Air. Und jetzt vielleicht für uns mal ganz praktisch zum Vorstellen, gucken wir uns mal den Spielbudenplatz an. Wie wollt ihr den Zugang dazu regeln? Also sprich den Publikumsverkehr rund um den Spielbudenplatz. Seid ihr da, was Konzepte im öffentlichen Raum angeht, schon so weit, dass du was sagen kannst?
Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Davidswache große Fans des Reeperbahn-Festivals sind und da halt auch gucken werden, wie man uns da unterstützen kann. Wer jetzt dieser Tage mal auf dem Spielbudenplatz war, sieht ja ohnehin, dass die Fläche nicht komplett frei zugänglich ist, sondern dass es halt auch da einen Ein- und einen Ausgang gibt, separiert. Das wird man natürlich fortführen. Wir haben aber natürlich auch, und das ist eine schöne Sache, die uns Möglichkeiten gibt, auf dem Heiligen Geistfeld ja das Reeperbahn Festival Village. Da wird es zu einer Situation kommen, die eine überdachte Open-Air-Bühne beinhaltet, wo wir halt auch Sachen aufführen können, die es vorher so noch nicht gab. Und das schafft natürlich wiederum Kapazitäten, die gut sind.
Nochmal konkret zurück zu den Clubs. Müsst ihr eigentlich für jeden Spielort, also jedes Venue, ein eigenes Hygienekonzept beim Gesundheitsamt vorlegen?
Man legt ein Gesamtkonzept vor, so wie ich das verstanden habe. Das wird halt betrachtet. Wie jetzt die einzelne Abnahme aussieht, das weiß ich nicht, weil das sozusagen der technische Aspekt ist, ne, wie das zu laufen hat. Klar ist aber, dass wir für jedes Venue, das teilnehmen kann, ein maßgeschneidertes Hygiene- und Abstandskonzept entwickeln, das halt auch direkt umgesetzt werden kann. Sodass eben wirklich immer sichergestellt ist, dass wir das halt auch alles eingehalten kriegen, was erforderlich ist.
Ja, okay, das ist plausibel. Aber hat am Ende dann möglicherweise der eine Club auf St. Pauli ein erprobtes Hygienekonzept in der Tasche und sein Nachbarclub nicht? Ich meine, für die große Clubfamilie wäre das ja auch irgendwie bitter.
Na gut, es gibt natürlich bauliche Gegebenheiten, die wir jetzt natürlich nicht verrücken können, denn uns gehören die Clubs ja nicht, wir mieten sie nur an und bieten halt eben eine Möglichkeit. Klar, also für uns wünschenswert wäre, und das ist natürlich auch das, was auch möglicherweise man vermitteln kann, was die Sinnhaftigkeit der Durchführung des Reeperbahn-Festivals unter pandemiegerechten Bedingungen betrifft. Die Idee ist natürlich klar die, dass man der Kultur und der Live-Musik, so wie wir sie kennen, die ja aktuell nicht stattfinden kann, versucht eben Wege zu zeigen, mit Konzept und Konzepte zu entwickeln, wie man eben all diese Sachen wieder auf die Bühnen bekommt. Zu gucken, wie fühlt sich das an? Wie kann man sozusagen all die Lichtschaffenden, die Technikschaffenden, die Musizierenden, die Clubbetreibenden und Veranstaltenden, wie kann man die in die Situation bringen, dass sie ihrem Geschäft wieder nachgehen können und nicht zum Stillstand verdammt sind? Und inwieweit, und das wäre halt das Schönste, ist es möglich, durch die Konzepte, die wir auf dem Reeperbahn-Festival 2020 ausprobieren, vielleicht auch Szenarien zu kreieren, die eine Gültigkeit weit über die 4 Festivaltage hinaus haben und so es schaffen, dass man diesen Betrieb wieder aufnehmen kann und die neue Normalität, wie sie ja nun mal heißt, inklusive der pandemiegerechten Umsetzung anschieben kann. Und damit eben auch wieder ein Stück weit die Kultur beleben kann. Das wäre natürlich ein Wunschszenario, klar.
Die Kultur beleben ist ein gutes Stichwort, dass es nämlich rund um die Reeperbahn auf St. Pauli viele, viele Betriebe gibt, die durch die Corona-Krise in existenzielle Schieflagen geraten, ist bekannt. Aber noch nicht bekannt genug, so sieht es ein Bündnis von Gastronomen, die unter dem Motto »Auf St. Pauli brennt noch Licht« am Freitagabend zu einer Kundgebung am Beatlesplatz aufgerufen hatten. Mit einem Truck, DJs, Live-Musik und Redebeiträgen haben die rund 150 teilnehmenden Betriebe deutlich gesagt, dass Bars und Clubs die ersten waren, die unter Corona-Auflagen schließen mussten, dass vielen akut die Pleite droht und sich dringend etwas ändern müsse. Ihre Forderungen, die sie nun an den Senat übergeben wollen, hatten sie während der Kundgebung auf großen Leinwänden eingeblendet. Dort stand unter anderem: Wir brauchen keine weiteren Konjunkturpakete, sondern eine Perspektive und wir wollen das Reeperbahn-Festival noch erleben. Und so wendet sich hier auf Nachfrage Johann Scherer, DJ, Musikproduzent und einer der Organisatoren, auch ganz konkret an das Reeperbahn-Festival selbst.
Meine Frage an die Organisatoren des Reeperbahn-Festivals: Wie können wir uns selbst in dieser Lage helfen und was können wir tun, um das Thema Reeperbahn und den Clubbit- und Barbetrieb, wie können wir diesen wieder auf die politische Agenda bringen?
Vreen Havel, als Presseverantwortlicher des Reeperbahn-Festivals, was antwortest du?
Für uns ist ganz klar, und das haben wir auch von Anfang an immer gesagt, ohne eine gesunde Clublandschaft auf St. Pauli wäre das Reeperbahn-Festival nicht denkbar. Und das ist natürlich in diesen Tagen dramatischer denn je sichtbar und auch deutlich. Wenn wir überlegen, die 90 Spielstätten, die wir normalerweise haben, die müssen ja auch sozusagen vorhanden sein. Und auch in dem Setting, was das Reeperbahn-Festival ausmacht, in fußläufiger Erreichbarkeit, alle nah beieinander und so weiter. Wir entwickeln diese Konzepte ja nicht nur für uns, dass wir dabei gut aussehen, sondern genau eben zu diesem Zweck, zu sagen, wie kann man Kultur wieder erlebbar machen für alle, also eben nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern eben auch Clubbetreibende und eben halt auch das Personal dahinter, also sprich die Bühnentechniker und was auch immer. Also die ganzen Dienstleistenden, die da natürlich auch noch mit dranhängen, die ja im Moment einfach auch gerade zum Nichtstun verdammt sind. Insofern ist dieser Appell natürlich völlig berechtigt und auch für uns unterstützenswert, logischerweise. Und wir hoffen, dass unser Beitrag da einen gangbaren Weg findet, der vielleicht auch auf Seiten der Politik zu Kompromissen führt, die dazu führen, dass es weitergehen kann oder zumindest anders weitergehen kann, bis man dann irgendwann vielleicht wieder mal einen Regelbetrieb hat. Aber na klar, die Dramatik ist offensichtlich und die ist auch nicht wegzureden.
Das sagt Vreen Havel, Presseverantwortlicher des Reeperbahn-Festivals. Und eine der Bands, die dieses Jahr beim Reeperbahn-Festival auftreten sollen, ist die Essener Band International Music. Jetzt hier mit einem Titel, der vielleicht ganz gut passt. Cool bleiben.
Frauen müssen geil sein, Männer müssen cool sein, Jobs müssen Geld bringen. Männer müssen geil sein, Jobs müssen cool sein, Frauen müssen Geld bringen. Jobs müssen geil sein, Frauen müssen cool sein, Männer müssen Geld bringen. Frauen müssen geil sein, Männer müssen cool sein, cool bleiben. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben.
Der Song der Essener Band International Music. Und das ist ein gutes Stichwort, Denn wir wissen ja nun, dass das Pandemiegeschehen dynamisch ist und was heute noch gilt, kann morgen schon ganz anders sein. Ganz aktuell weisen Expertinnen darauf hin, dass möglicherweise im Herbst eine zweite Corona-Welle kommen könnte. Wenn du das hörst, Vreen Havel, als Presseverantwortlicher des Reeperbahn-Festivals, machen dir solche Meldungen dann doch Sorgen?
Ja, natürlich. Das ist natürlich nichts, was man ignorieren kann und man muss da genau hingucken. Also der Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass wir mittlerweile natürlich, wo wir im März noch nicht wussten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und wie sozusagen auch die Bevölkerung mitspielt, mittlerweile wissen, dass es natürlich gelernte Verhaltensweisen gibt, die die Bevölkerung sehr diszipliniert umgesetzt hat. Insofern gibt es schon eben anders als noch im März Erfahrungswerte, die sozusagen für jeden Einzelnen gelten und die auch helfen, wie man sich sozusagen verhalten kann. Das ist sicherlich so. Aber klar, erfreuen tut einen das natürlich nicht, speziell dann nicht, wenn man schon dachte, man hätte vielleicht schon so einen kleinen Schritt über den Berg gewagt und wäre vielleicht schon ein bisschen weiter, als man jetzt letztendlich feststellt, dass man ist.
Gibt es denn für euch als Veranstalter ein konkretes Ausstiegsszenario, mit dem ihr arbeitet?
Naja, also das ist halt immer im Auge des Betrachters. Wir sehen ja im föderalistischen System, dass wir sozusagen direkt gekoppelt sind an die Verordnungen der Stadt Hamburg. Klar, wenn von behördlicher Seite eine Untersagung kommt, die klar macht, dass es gerade einfach nicht verantwortbar ist, sind wir natürlich die Letzten, die dem nicht Folge leisten. Das steht ja außer Frage.
Ihr übernehmt, indem ihr die Rolle des Experimentierfelds, Testballons, Zukunftslabors oder wie auch immer angenommen habt, eine ziemlich große Verantwortung. Wenn es klappt, dann applaudieren alle. Und wenn nicht?
Ja, das ist ein Umstand, den wir natürlich verhindern möchten, beziehungsweise von vornherein ausschließen möchten, aber natürlich nicht können. Klar ist natürlich, dass wir, wie wir schon gesagt haben, ein Konzept oder Rahmenbedingungen bereitstellen, die wir uns natürlich nicht selber ausdenken, sondern die auch behördlicher Prüfung standhalten und eben dem auch Folge leisten, was an Abstands- und Hygieneregeln erforderlich ist und das eben auch umsichtig und weitreichend. Das ist klar. Logischerweise, wie schon erwähnt, ist das auch nicht nur sozusagen in unserer Verantwortung, sondern bedarf halt auch einmal mehr oder umso mehr dem Mittun aller Teilnehmerinnen, also Ticketinhaberinnen und Besucherinnen. Das ist halt extrem wichtig. Es ist einfach, man muss sich vorstellen, das wird natürlich ein fundamental anderes Erlebnis, als man es bisher kennt. Ich meine, das Ding dabei ist natürlich, dass alle jetzt vor Augen haben, voller Spielbudenplatz, riesige Mengen, Bands überall, von einem Club in den anderen und so weiter. Das ist natürlich jetzt, das ist das, wie man das Reeperbahn-Festival kennt. Von daher ist es immer relativ schwer, ein bestehendes Bild sozusagen nachzukorrigieren. Das ist eben auch nochmal ein Appell, wie man sagt, oder wie wir auch schon gesagt haben, mit diesem RFID-Chip zu arbeiten, weil wir nur so sicherstellen können, dass eben, man hat ja jetzt gesehen, wenn solche Sachen schiefgehen, wie in Nordrhein-Westfalen bei der fleischverarbeitenden Industrie, es extrem wichtig ist, dass man schnell und zuverlässig ermitteln kann, wo und wie diejenigen Personen, die sozusagen vielleicht eine Erkrankung oder eine Infektion ausgeteilt haben, wo die sich aufgehalten haben, um dann eben entsprechend alle anderen informieren zu können und gegebenenfalls auch eben schnellen Zugriff auf die gefährdeten Personengruppen zu haben. Das ist natürlich für uns ein ganz absolutes Neuland, aber ist sicherlich auch ein Appell dafür, für die Notwendigkeit dieser Situation, um eben genau solche Szenarien, von denen wir natürlich alle hoffen, dass sie niemals eintreten, aber zumindest von vornherein im Blick zu behalten und damit auch irgendwie beherrschbar zu machen. Das ist definitiv so.
Ein Erfolg wird das Ganze also nur, wenn alle mitmachen. Am Ende ist es ein gemeinsames Experiment, und zwar ein Experiment des Publikums, der Künstlerinnen und Künstler, der Veranstalter und durchaus auch der Politik. Eine weitere Künstlerin, die dieses Jahr eingeladen ist, beim Reeperbahn-Festival zu spielen, ist die Britin Lauren Hibbert. Hier ist der Track Bang Bang Bang. Lauren Hibbert, auch sie ist im Programm des diesjährigen Reeperbahn-Festivals. Das eben war der Song Bang Bang Bang. Und in diesem Sinne gucken wir zum Schluss nochmal aufs Programm. Insgesamt 350 Konzerte sollen es dieses Jahr werden. Das Reeperbahn-Festival wird sonst von Newcomern aus aller Welt geprägt. Im vergangenen Jahr waren Künstlerinnen aus 51 Ländern zu Gast. Aber auch in diesem Kontext sorgt die Corona-Pandemie für Probleme. So können Künstlerinnen und Künstler von außerhalb Europas wegen der bestehenden Reisebeschränkungen nicht auftreten. Dass sich das möglicherweise positiv auswirkt für die hiesige Künstlerinnen und Künstlerszene, die logischerweise eine weniger komplizierte Anreise hat, hofft nachvollziehbarerweise Andrea Rothaug. Sie ist Geschäftsführerin vom Verein Rock City und damit Interessenvertreterin der Hamburger Musikerinnen und Musiker.
Wir hoffen das tatsächlich nicht nur, sondern wir erwarten es tatsächlich. Nichtsdestotrotz bleibt es ein kuratiertes Festival. Also es geht sozusagen um bestimmte Themen, bestimmte Qualifikationen, Skills, die man haben muss, um auf solchen Bühnen zu spielen. Dadurch, dass die Plätze noch geringer sind, wir weniger Publikum haben, werden natürlich noch ausgewähltere Bands dort spielen. Aber wir erwarten bei einer derart hohen finanziellen Beteiligung der Kulturbehörde an diesem Festival, dass auch der Anteil sozusagen prozentual oder pro rata nach oben geht, was die hiesigen Bands angeht. Das heißt, wir werden das Reeperbahn versorgen mit einer langen Liste von hervorragenden Bands, die dort spielen können und werden dort natürlich auf der Matte stehen. Mehr noch, wir werden auch eine Liste weiblicher Bands auf die Bühne stellen, weil wir natürlich befürchten, dass der 50-50-Anteil jetzt gegebenenfalls nicht gehalten werden könnte, Männer und Frauen auf Bühnen. Also wir sind an diesem Thema dran. Es bleibt aber immer abzuwarten, dass wir hier es mit einem Bundesthema zu tun haben, wie wir so schön sagen. Ne? Also es ist eben sehr viel Bundesgeld in dem Reeperbahn-Festival drin.
Das sagt Andrea Rothaug vom Zentrum für Popularmusik Rock City. Vreen Havel, Presseverantwortlicher des Reeperbahn-Festivals. Andrea Rothaug hat eben angesprochen, dass der 50-50-Anteil von Frauen und Männern im Programm möglicherweise unter den besonderen Corona-Bedingungen gar nicht gehalten werden könne. Ist die Befürchtung begründet?
Na gut, man muss dazu sagen, dass das Reeperbahn-Festival ja maßgeblicher Initiator und auch treibende Kraft hinter der Initiative Key Change ist. Also insofern müsste man die Gegenfrage stellen, warum sollten wir die unterlaufen? Und dass es so ein Thema ist, ist ja unter anderem auch der Initiative Key Change zuzuschreiben, die das ja halt auch propagiert und letztendlich auch so gut transportiert, dass immer mehr Bewusstsein dafür entsteht und ja nicht ohne Grund über 120 internationale Festivals mittlerweile die Pledge unterschrieben haben. Aber wie gesagt, da nochmal, wir waren die Ersten und ich denke, das beantwortet letztendlich auch die Frage nach dem Anspruch, den man da an sich selbst hat.
Wie ist das beim Booking allgemein? Ist da das Pandemiegeschehen auch ein Hemmschuh oder sorgt für Tücken?
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja sozusagen, wie wir auch immer schon verlautbart haben, ist es ja klar, dass sich das dieses Jahr, das Line-Up eben, was ja sonst stark international geprägt ist, sehr auf Zentraleuropa oder das benachbarte europäische Ausland und nationale Künstlerinnen stützt. Natürlich ist es auch da so, und das ist natürlich, wie wir ja auch sehen, wenn jetzt eine Band aus einem bestimmten Landkreis kommt, wo, was weiß ich, gerade ein massiver Infektionsherd ist und man denen nahelegt, vielleicht auch lieber zu Hause zu bleiben, wird man da natürlich auch im Eigeninteresse sagen, gut, dann mach das doch mal lieber. Also das ist ja genauso dynamisch wie die Entwicklung, die wir hier also sozusagen losgelöst von der Musikwirtschaft sehen. Das bleibt natürlich weiterhin spannend, Aber interessant ist dabei trotzdem zu sehen, dass es gelingt, ein Festival-Line-Up zusammenzustellen, das sozusagen nicht die Problematik mit sich bringt, dass man die ganze Zeit darüber nachdenken muss, dass man ja jetzt mit weniger klarkommen muss, weil halt eben internationale Künstlerinnen nicht spielen.
Genremäßig wird es aber auf jeden Fall vielfältig bleiben, so wie immer, von elektronischer Tanzmusik, Indie, Soul, Hip-Hop, Punkrock, Singer, Songwriter und. Außerdem wichtig, auch in diesem Jahr werden Musikinteressierte und Fachleute nicht auf die Reeperbahn-Konferenz verzichten müssen. Aber auch hier bleibt es wahrscheinlich weiter spannend, welche Programmpunkte tatsächlich an den Start gehen, Vrenhavel.
Wir haben, wie wir auch schon sozusagen in unserer Presseerklärung verlautbart haben, natürlich logischerweise auch da die Corona-Thematik über allen Themen, logischerweise. Aber nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch noch genug andere Themen, die die Musikwirtschaft umtreiben, die sozusagen nicht Corona gebunden sind, sondern wo man halt eben trotz allem natürlich Sachen wie Gender Equality und sowas mitbehandelt. Das ist ja völlig klar. Also da werden wir auch weiterhin Themen setzen, wie man es von uns kennt. Interessanterweise haben wir gerade festgestellt, dass die sehr erfolgreich zu Ende gegangene erste virtuelle New York-Edition des Reeperbahn Festivals gezeigt hat, dass man sowas halt auch hervorragend um die virtuelle Welt erweitern kann, sodass vielleicht der internationale Teil, so dass dann halt mit den Zeitzonen hinkommt, vielleicht auch noch über die virtuelle Schiene mit dazugeschaltet werden kann. Also da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man jetzt gerade auch ausgelotet hat und feststellt, okay, das ist ja durchaus ein gangbarer Weg.
Die New York-Edition des Reeperbahn-Festivals fand statt vom 15. bis zum 18. Juni. Und mittlerweile stehen auch schon die ersten Speaker des Reeperbahn-Festivals im Herbst fest. Zum Beispiel die Bookerin Annika Hinz, der DJ-Label-Inhaber und Autor Westbam oder die Vorstandsvorsitzende der Independent-Label-Organisation Impala, Helen Smith. Und fest steht auch schon, dass es auch in diesem Jahr als Auftakt zum Festival Mittwoch am 16. September ein DOS Open Eröffnungsabend geben wird mit Live-Konzert und speziellen Gästen, die jetzt schon zugesagt haben, unter anderem Hamburgs Senator für Kultur und Medien Dr. Carsten Broster und der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Dessen Zusage wertet das Festivalteam als gutes und starkes Zeichen für den europäischen Kultur- und Kreativsektor. Vrenhavel, du bist auch Head of Communication bei der Konzertagentur Carsten Jahnke. Auch wenn irgendwann eine pandemiefreie Normalität wiederhergestellt sein sollte, wird dieses Festival auch Auswirkungen haben auf die Festivals der Zukunft, so wie es jetzt geplant ist?
Das ist nicht auszuschließen. Also ich sage mal, was ich jetzt sozusagen in meiner Tätigkeit als Carsten Jahnke-Vertreter feststelle, ist, dass alles, was wir an Konzerten auf die Bühne bringen, was sozusagen Streaming oder in abstrakten Formaten stattfindet, nach wie vor immer nicht das Real Thing ersetzen kann. Also es ist doch was anderes, wenn man irgendwo im Club mit Leuten steht und die Band auf der Bühne sieht, statt es sozusagen vom heimischen Fernseher zu erleben oder aus der Windschutzscheibe des Autos oder so. Ne? Das ist also, ich glaube, der Part ist sicherlich nicht zu substituieren.
Vrenhavel, alles in allem. Ihr seid entschlossen, dieses Festival zu stemmen. Danke dafür und danke, dass du in der Sendung warst.
Gern.
Das Reeperbahn-Festival, wenn alles gut geht, findet statt vom 16. bis zum 19. September in Hamburg. Partnerland ist dieses Jahr Dänemark und dementsprechend beenden wir diese Sendung auch mit einem dänischen Musiker und zwar dem Kopenhagener Kalbi. Mein Name ist Siri Keil und das war Nachtclub über Pop. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Travels the speed of sound, and when he come home for forgiveness, there's never a reason why. Like someone pushed me down a raging river stream, keep my head up. Me.
for